Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
Es ist wirklich lange her, dass ein Gast so viele transparente Einblicke anhand von Zahlen, Daten, Fakten, KPIs, Umsatz und Co. gegeben hat. Wir haben heute Niklas Mallmann hier sitzen, einer der Gründer von Lito Brands Group, mit Sitz in Düsseldorf. Sie sind sehr erfolgreich in einem doch sehr umkämpften Markt, wovon wahrscheinlich viele auch 2021 gesagt hätten, lieber die Finger von lassen. Was sie immer machen, sie machen Print on Demand mit drei verschiedenen Brands. Die letzte haben sie erst vor einem halben Jahr gelauncht, haben diese schon auf 3 Millionen Jahresumsatz gebracht. Die Gruppe macht dieses Jahr über 10, sie sind 15 Leute. Es ist ein verrücktes Gespräch geworden mit extrem vielen Insights, mega, mega spannend, weil eben so viele Leute diesen Bereich kennen. Print on Demand kennt jeder neben Dropshipping meistens wahrscheinlich auch. Es ist aber meistens so, dass die Leute eigentlich gar keine Ahnung haben, was in dem Bereich wirklich abgeht, wie wirklich die Systeme funktionieren, wie man Strukturen aufbaut, die dann wirklich profitabel sind. Deswegen, ich will gar nicht lange sprechen, es ist ein mega cooles Gespräch geworden. Deswegen, wir gehen direkt rein.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Niklas von Lito Brands. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Freut mich, vielen Dank für die Einladung.
Was geht? Wie geht's?
Gut.
Gut hergefunden?
Ja, gut hergefunden. Die weite Anreise aus Düsseldorf überstanden?
Ja, durch den Regen.
Heute mit der Bahn. Ja, genau. Aber heute ist wirklich scheiß Wetter. Heute fangen wir vielleicht nochmal anders an, das haben wir lange nicht mehr gemacht. Früher haben wir immer gerne die Frage am Anfang gestellt, weil es halt nur Family und Friends waren, die hier saßen. Da gab es halt immer irgendeine lustig süße Kennenlerngeschichte. Woher kennen wir uns eigentlich alle?
Gute Frage. Ich glaube, ich kenne Marvin von LinkedIn hauptsächlich, muss ich sagen.
Also es bleibt bevor immer bei der gleichen Antwort.
Bevor wir uns, also dein LinkedIn-Game warst du gut auf jeden Fall, bevor wir uns in Persona getroffen haben. Und ich glaube, das erste Mal in Persona getroffen haben wir uns bei eurem Pre-Dimexco-Dinner in Köln. Vielen Dank für die Einladung nochmal.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
Ja, was extrem lecker, muss ich sagen, wirklich. Also ich denke noch...
Hat Moritz gut gekocht?
Ja, doch, ich denke noch oft dran zurück. Es war wirklich lecker. Ja,
es war wirklich...
Und es war ein schöner Abend.
Muss ich auch sagen, also fand es wirklich all in all ein schöner Abend und irgendwie da hat man irgendwie gemerkt, glaube ich, man ist irgendwie auf einem recht ähnlichen Vibe so ein bisschen unterwegs. Also man versteht sich, glaube ich, irgendwie einfach recht gut. Deswegen schön, dass es heute geklappt hat. Freut uns wirklich sehr, dass wir heute mal ein bisschen Lito ein bisschen beleuchten dürfen. Ist, glaube ich, so, dass ihr eigentlich bisher noch nicht so viel oder so konsequent, sage ich jetzt einfach mal, in die Öffentlichkeit geht. Deswegen, ich will auch gar nichts vorwegnehmen. Stell dich vielleicht einfach selber einmal so ein bisschen beruflich kurz einmal vor und sag, was ihr bei Lito so macht.
Gerne. Ich bin Niklas, ich bin der Co-Gründer von Lito. Wir sagen Lito, kannst du auch Lito sagen.
Okay. Du hast wochenlang schon mal falsch gemacht.
Ja, alles gut. Lithografie, ne?
Genau. Daher kommt es. Ja, wir sind da uneitel, also wir nehmen alles.
Du hast auch schon sehr viele, oder ich habe auch schon sehr viele Schreibweisen von AppScale oder Aussprachen.
Von daher, alles gut, darum geht es ja im Endeffekt nicht. Genau, ich bin Co-Gründer, Lars ist mein Mitgründer. Wir haben Lito vor 3 Jahren gegründet mit dem Ziel, das größte Netzwerk an personalisierten Marken in Europa aufzumachen. Das heißt, wir bieten personalisierte Produkte an in allen Marken, die wir betreiben, und das sind mehrere, weil wir sagen, wir bauen nicht einen großen Shop, in dem man personalisierte Produkte bekommen kann für alles Mögliche, sondern wir bauen die Marken entlang von Themen auf. Und Themen sind bei uns so, ich sage immer Makro-Themen, also schon größere, die größere Zielgruppen betreffen. Das ist einmal Femwalls, das ist unsere Marke für Familien und Couples. Dann haben wir Bo & Birdie als Marke für junge Eltern, beziehungsweise Babys und Kinder. Und wir haben Hey Baloo als Marke für Haustierbesitzer. Genau. Und in diesen Marken gibt es nur personalisierte Produkte. Wir haben angefangen vor 3 Jahren mal mit Postern, nur Postern, und sind mittlerweile bei einer guten Bandbreite von Produkten. Wir sprechen immer von Basisprodukten, auf die wir drucken. Und da haben wir so 60 aktuell, mit denen wir arbeiten. Das geht von Textilprodukten wie Socken, T-Shirts, aber auch Hardgoods wie Holzprodukte, auf die mit UV-Druck gedruckt wird, so recht beliebt im Kinderbereich. Eine gute Bandbreite von Produkten, alles immer personalisiert mit den verschiedensten Personalisierungsmöglichkeiten. Also sowohl einfach mit Namen, mit Foto-Uploads, mit Designs, die im Nachhinein erstellt werden, teilweise auch mit KI, bearbeitete Designs. Also die Bandbreite auch da, was wir personalisieren, ist groß. Ziel ist halt immer nur, persönliche Erinnerungen zu schaffen, persönliche Momente festzuhalten für unsere Kunden. So, das ist das, was wir bei Lito machen. Du hattest gefragt, dass ich mich auch nochmal vorstellen soll, das mache ich gern. Ich bin 33, wohne in Düsseldorf, komme auch ursprünglich aus Düsseldorf, habe aber nicht immer da gelebt, sondern war auch immer auf der Schelsig und habe in Köln angefangen zu studieren.
Auf der guten Seite.
Auf der guten Seite, genau. Ich habe BWL studiert an der Fresenius und später meinen Master an der WAU gemacht. Habe eigentlich schon immer im Digitalen gearbeitet. Ich habe ganz am Anfang, sogar bevor ich angefangen habe mal zu studieren, bei L'Oréal gestartet, damals im Online-Marketing. ja, da wussten noch nicht so viele, was Online-Marketing überhaupt ist. Also wir haben, ich erzähle mal gerne die Anekdote, wir haben damals noch so ausgedruckte Flash-Banner bekommen, so Seite für Seite, also Frame, ein Frame-Flash-Banner auf eine Seite, mussten damit zum Produktmarketing gehen und die haben im Lineal ausgemessen, ob die Abstände auf diesen Flash-Banner korrekt sind. So, das waren meine Anfangszeiten im Online-Marketing.
Aber wann war das so, um das zeitlich einzuordnen?
2009, 2010, also ja, ja okay. Doch, 2010 muss gewesen sein, war direkt nach dem Abi, ich habe 2010 Abi gemacht, genau, bin ich da gelandet durch einen glücklichen Zufall und habe seitdem eigentlich immer auf digitalen Geschäftsmodellen gearbeitet, habe auch schon vorher gegründet, kleinere Dinge.
Warst immer schon sehr kreativ, glaube ich, auch so ein bisschen, ne?
Ja, also schon.
Du warst schon eher so eine kreative Ader auf jeden Fall, ne?
Genau. Und war dann nach dem Master für gut 4 Jahre in der Beratung. Genau, Strategieberatung für eigentlich Consumer-Modelle hauptsächlich. Auch viel Digital-Business. Und habe mir dann gedacht, ich habe nochmal Lust, richtig zu gründen, mit richtig Vollgas und habe dann mit Lars vor 3 Jahren Lito gegründet.
Lito ist jetzt heute ungefähr wo? Also am Anfang versuchen wir es auch mal einmal, bevor wir so einmal so die Chronologie einfach einmal durchgehen, nochmal so kurz den Scope einzufangen. Man muss ja sagen, es ist jetzt ja auch einfach schon ein bisschen was geworden, ne? Also 15 Leute irgendwie im Team. Ich weiß nicht, was du vielleicht hinsichtlich Revenue Orders oder sonst irgendwas sagen kannst. Aber ist natürlich in einem E-Commerce-Podcast immer vor allem am Anfang, kriegst die Leute natürlich damit gebunden, sag ich mal.
Also wir haben 15 Leute, 15 Heads haben wir, Fulltime-Equivalent sind wir, glaube ich, irgendwie so bei 10, 10,5. Genau, super cooles, junges, extrem ambitioniertes Team. Und umsatztechnisch haben wir dieses Jahr das erste Mal 8-stellig geknackt. Genau.
Nice, Glückwunsch.
Danke.
Congrats.
Danke.
Sehr verhalten, sehr schwäbisch. Sehr schwäbisch, sehr gefällt mir gut.
Genau, wir sind sehr stark gewachsen in den letzten Jahren. Also wir sind jedes Jahr um 300% gewachsen. Und genau, planen das auch weiter. Vielleicht nicht ganz in der Dimension, aber auch auf jeden Fall weiter Double-Digit-Growth für uns zu unlocken. Genau, was wolltest du noch wissen? Orders. Letztes Jahr hatten wir, glaube ich, so 150.000 Orders. Dieses Jahr werden es dann, ne, wenn es so Faktor 3 wächst, sind wir irgendwo bei wahrscheinlich so zwischen 400.000 und 500.000 Orders.
Und der Split ist sozusagen auf alle Shops gleich oder wie so ungefähr, wie sind so die Shops priorisiert?
Genau, gerade sind, also wir haben 3 Shops, die sind alle 3 ungefähr gleich groß, wachsen unterschiedlich schnell, weil wir Famwalls schon vor 2 Jahren gelauncht haben. Bone Birdie war ursprünglich mal unsere erste Marke unter dem Namen My Baby Poster, haben wir dieses Jahr ein bisschen umfirmiert, um eben von diesem Single-Product-Focus wegzukommen und ein breiteres Produktportfolio anbieten zu können.
Wenn wir aber vielleicht einfach auch mal nochmal kurz ganz vorne anfangen, du hast eben schon den kleinen Sprung so ein bisschen zu deiner L'Oreal-Zeit bzw. BWL-Zeit gemacht. Also long story short ist, du hast BWL im Bachelor und im Master studiert, also im BWL-Background, du hast deinen Master, glaube ich, in schon recht spezialisiert gemacht, aber bist schon BWLer von Natur aus, aber trotzdem schon immer schon sehr interessiert an Gründung, aber auch irgendwie an kreativem Marketing.
Ja, voll. Also wenn ich aushole, weil du jetzt auf das Kreative zu sprechen kommst, ich habe eigentlich schon mit 12 oder 13 angefangen, Musik zu machen und in der Band zu spielen. Ich habe ganz lange mit meinem Bruder und einem Schlagzeuger zusammen Musik gemacht und wir sind mit der Band echt viel getourt auch. Highlights war, wir haben im ZDF-Fernsehen, nee, nicht im Fernsehgarten, im MoMA haben wir mal gespielt, im ZDF-Morgen-Magazin, genau.
Der Fernsehgarten war auch wild.
Im Fernsehgarten leider nicht, das haben wir nicht geschafft.
Das ist aber noch dann eine Stufe höher, wenn man in den Fernsehgarten kommt, oder was?
Ja. Höher von der Zuschauerzahl. Naja. Ich weiß nicht, ob das dann, also musikalisch gesehen, ob das dann.
Prestige weiß ich jetzt auch nicht.
Genau, aber also wir waren da schon sehr viel unterwegs und das hat eigentlich so meine ganze Jugendzeit und auch so Anfang 20er im Bachelorstudium noch geprägt. Und daher kommt so meine Kreativität, glaube ich, oder das der Fokus auf kreative Themen. Das ist auch das, was ich bei Lito mache. Jetzt wieder, ich fokussiere mich auf die Produktentwicklung, Content Creation, und die weniger kreativen Themen, HR, sind auch noch bei mir, aber ich mache so den kreativen Part bei uns, während Lars halt so Operative Business macht und den ganzen IT-Teil. Aber so, das ist der Ursprung meiner Kreativität. Dann habe ich irgendwann aus dem Musikmachen raus eine kleine Agentur gegründet, schon zu Bachelorzeiten, in der wir Werbemusik gemacht haben. Also wir haben Fernseh- und Radiowerbung damals vertont. Das war noch so pre den Zeiten, wo du Musik easy so aus Libraries ziehen konntest. Das heißt, du brauchst immer noch irgendwie GEMA-lizenzierte Musik, meistens eigens für die Werbung erstellte Tracks. Das habe ich damals gemacht, mit dem Wissen, was ich irgendwie gesammelt hatte im Musikmachen und habe daraus mein erstes Agenturbusiness so gegründet und damit eigentlich mein Studium finanziert. Genau, und da kam dann so die unternehmerische Komponente mit rein, wo ich dann irgendwie gelernt habe, okay, man kann nicht nur brotlose Musik machen, sondern man kann damit auch irgendwie Geld verdienen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt und viel Spaß gemacht. Und ich hatte aber schon so die Sicht, also da kamen dann so die Libraries so langsam, wo ich merkte, okay, also wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, würde ich jetzt irgendwann nicht mehr so viel Geld ausgeben dafür, jedes Mal einen einzelnen Track für jedes YouTube-Make-up-Tutorial zu produzieren. Mhm. Und das war so für mich dann so ein bisschen der Grund, das nicht langfristig zu verfolgen. Genau, und habe dann das noch ein Jahr weitergemacht zwischen Bachelor und Master. Bin dann in den Master gegangen und von da aus dann hatte ich dann auch im Master nicht mehr so die Zeit. Im Bachelorstudium ging das ganz gut, das nebenbei zu machen. Im Masterstudium musste ich mich dann schon ein bisschen mehr fokussieren. Mhm. Genau. Und das war so mein kreativer Hintergrund und meine erste Gründungserfahrung eigentlich.
Hattest du denn bei der Agentur auch schon Mitarbeiter, wo du das so ein bisschen gemacht hast, oder war es einfach so die One-Man-Show?
Wir waren zu zweit. Ja. Ich hatte einen Mitgründer, mit dem ich das zusammen gemacht habe. Und wir haben beide selber viel Musik produziert, aber wir haben auch ganz viele andere Musiker aufgenommen, Sprecher auch aufgenommen, ja, okay, und sowas. Das heißt, wir hatten so einen Freelancer-Pool eigentlich, mit dem wir gearbeitet haben, an Musikern, an Sprechern. Genau, aber sonst so Mitarbeiter gab es da eigentlich nicht.
Wie hieß das Ganze nochmal?
Tudor hieß
genau, das. Genau, aber das war ja sozusagen eins von zwei Gründungen, oder? Also es gab
genau,
noch ja, eine andere.
Genau, ich habe dann noch während meiner Zeit in der Beratung, habe ich zusammen mit meiner Frau und einer anderen Mitgründerin Kunst 100 gegründet. Ja. Das ist eine Online-Kunstgalerie. Also wir haben...
Während der Zeit in der Beratung musst du gleich auch auf jeden Fall mal drauf eingehen, weil wie hat man da noch Zeit?
Ja, war auf jeden Fall tough. Deswegen ist er ja nicht mehr in der Beratung. Ja.
Na, also Ziel war so, wir wollten gern Affordable Art online anbieten und das heißt Limitierung, Unikate und Edition. Also Limitierung sind jetzt erstmal offene Edition, ist eine limitierte Limitierung quasi, also eine kleinere Edition. Mhm. So, und das wollten wir halt anbieten online. Das war das Ziel und das haben wir auch gemacht und das eigentlich auch gut betrieben. Wir haben, ich glaube, zum Peak so hatten wir 70 Künstler und Künstlerinnen im Portfolio, hatten die Galerie ursprünglich in Berlin gegründet, später dann nach Düsseldorf umgezogen, von da versendet. Das waren auch so meine ersten Zeiten, wo ich mit Shopify was aufgebaut habe. Ich habe heute nochmal irgendwie daran gedacht, wie rudimentär Shopify im Vergleich zu jetzt damals noch war. Ich glaube, damals gab es noch nicht mal Metafields in Produkten.
Bestimmt nicht. Also ja, je nachdem, wann das war. Die sind noch relativ frisch, würde ich sagen.
Ja, also es war auf jeden Fall sehr rudimentär. Habe ich Liquid gelernt, um das irgendwie aufzubauen. Und ich habe eigentlich für Kunst 100 alle digitalen Sachen gelöst. So, also von irgendwie Shop aufgebaut, Conversion optimiert, genau, und alles, was an Prozessen noch dahinter gab. Also wir haben ein kleines eigenes Mini-ERP gebaut, damit die Künstler und Künstlerinnen ihre Werke hochladen können, wir die mit den Stammdaten vervollständigen können, von da aus automatisch in Shopify veröffentlichen können über die API als Produkte. Und so Dinge habe ich da das erste Mal gebaut und da das erste Mal gelernt, was mir dann natürlich auch irgendwie später geholfen hat, bei Lito die Dinge mit aufzubauen.
Ja. Wie groß war Kunst 100 dann zwischenzeitlich? Also du hast eben schon die 70 Künstler angesprochen.
Genau, ich glaube, wir waren so zwischen 400.000 und 500.000 Euro Umsatz im Jahr.
Ja, okay. Genau.
Gibt es aber auch immer noch, ne?
Genau, gibt es immer noch.
War das deine Frau dann immer noch, oder was? Oder?
Ja, wir machen das ein bisschen nebenbei zu zweit und haben noch eine super coole Mitarbeiterin, die ganz, ganz viel rockt da. Genau, da stehen aber auch so ein paar Veränderungen an, jetzt was das angeht. Genau, das ist auf jeden Fall, sagen wir mal, in Corona gewachsen, so als die Leute auch sich sehr, sehr für so das Thema Home Decoration und Interior interessiert haben. Da waren wir natürlich irgendwie sehr gut platziert. Wir sind auch eigentlich immer nur über organisches Marketing gewachsen. Eigentlich da nie paid gemacht, sondern halt über unseren Insta-Account, haben Livestreams gemacht, die Leute dann da echt abgeholt, die Werke gezeigt. Und das hat zu der Zeit sehr gut funktioniert. Genau.
Wie macht man das jetzt während der Beratung? Also da wirst du wahrscheinlich schon irgendwie 60, 70 Stunden Wochen oder so haben. Ja. Dann setzt man sich abends trotzdem nochmal 2 Stunden hin und guckt sich dann Shopify an, lernt nochmal neue Dinge.
Ja.
Oder?
Genau. Also es sind, glaube ich, 2 Komponenten. Einerseits hast du ja dann irgendwie noch Zeit abends im Hotel, wenn du beim Kunden bist. Und wenn du jetzt nicht mit einem riesengroßen Team da bist, das Team hat auch nicht Lust, irgendwie jeden Abend was zu machen, dann hast du halt da so ein bisschen Leerlauf, den du dafür gut nutzen kannst oder den ich dafür ganz gut nutzen konnte, dann hast du Reisezeit. Wenn du Glück hast und bist irgendwie ganz gut vorbereitet, kannst du in der Reisezeit dann halt, weiß nicht, wenn du dann 3 Stunden Zug fährst am Montag irgendwo hin, kann man in der Zeit noch was machen. Genau, und dann hast du noch Wochenenden. Ja, und in der Zeit...
Sollen wir alle nicht so anständig Berater, Alter, ganz ehrlich. Weißt du, ich schrub das hier so runter. Weißt du, ich kenne meine ganzen Kollegen, ne, hier, ne, immer alle am Rumheulen.
Ja, nee, also das, ich würde das jetzt auch niemandem empfehlen, das zu machen. Aber ich glaube, ich muss dazu sagen, dass ich das einfach extrem gerne mache. Dass ich auch irgendwie mich extrem gerne in so neue Themen einarbeite. Das ist auch das, was mich eigentlich motiviert. Irgendwie Neues zu entdecken, Neues zu lernen. Verstehen, wie irgendwas funktioniert. Und das hat mich dann einfach gereizt, das zu machen. Und ich hatte da einfach Bock drauf. Aber das war auch schon tough. Also das war jetzt auch nicht, dass ich irgendwie sagen würde, es hat immer gut geklappt. Sondern ich musste mich auch oft irgendwie dann dazu quälen, das zu machen, weil ich wollte ja auch, dass es sich weiterentwickelt. Hat es dann ja auch. Genau. Und so insofern ging das nebenbei. Dazu muss man noch sagen, dass ich in der Beratung dann irgendwann auch so ein bisschen eine Expertenrolle mir erarbeitet hatte. Viel so Analysethemen, viel so Big-Data-Themen. Und da kann man sich die Zeit dann ein bisschen freier einteilen, als man das vielleicht noch macht, wenn man ja irgendwie, sag ich mal, in einem normaleren Beratungsjob arbeitet, wo es halt irgendwie schwieriger ist, deine Zeit einzuteilen. Da war das so, okay, ich wusste, ich muss irgendwie morgens ein paar Stunden programmieren und irgendwie Datensätze zusammenbauen, Dashboards aufbauen und habe dann vielleicht ein bisschen früher Zeit, mich wieder irgendwie Kunst 100 Themen zu widmen. Mhm. Genau, und so habe ich es dann gemacht.
Wie kam es denn dann so ein bisschen so zu Lyto? Also man kann herausfinden, wie so, was so der Ursprung war. Das war irgendwie ein Geburtstagsgeschenk, glaube ich, für deine Frau. Aber wie kam es denn dann effektiv überhaupt erstmal zu der grundsätzlichen Idee, das zu machen?
Genau, also wenn man ganz ausholt, dann ist Lars derjenige, der die Ursprungsidee zu Mein Babyposter hatte. Das war unser erstes Produkt, was wir gemacht haben. Das hat Lars damals neben seinem eigentlichen Job mit aufgebaut. Glaube ich, aus der gleichen Motivation, wie ich Kunst 100 aufgebaut habe. Eigentlich mit dem Ziel, was Neues zu lernen, was auszuprobieren, selbstständig irgendwas zu machen. Genau, und das hat dann gut funktioniert. So im ersten halben Jahr hat er schon auf ganz gute Umsätze gebracht. Hat damals, glaube ich, hauptsächlich noch selber gedruckt. Beziehungsweise in Copyshops irgendwie drucken lassen, Poster gerollt, zur Post gebracht. Ne? Da gibt es da Fotos mit so einer riesen, so einer normalen Poststelle mit halt so einem Wagen. Ne? Ich glaube, wie viele so E-Commerce-Anfänger man die so kennt. Und dann hat er, also wir haben wir uns kennengelernt über einen anderen befreundeten Gründer, der uns vorgestellt hat. Und dann war eigentlich die Idee, dass ich übernehme. Und schon mit der Vision damals, da mehr draus zu bauen, als jetzt ein Job, der personalisierte Poster verkauft, sondern wirklich, wir sind damals schon mit der Vision reingegangen, hey, wir wollen personalisierte Produkte machen und die auch richtig gut machen und auch komplexere Produkte machen und einfach dieses, sprechen wir, denke ich, noch drüber, dieses Thema Print on Demand auf so die nächste Stufe heben, was irgendwie die Qualität des Produkts, die Qualität der Marke angeht. Und mit der Vision sind wir dann gestartet. Genau, dann war ich im ersten Jahr Lyto, habe ich es maßgeblich mitgemacht und Lars, so wie ich Kunst 100 damals in der Beratung gemacht hat, nebenbei. Und dann war es aber klar, okay, das wächst gut. Wir wollen jetzt zu zweit richtig drauf Gas geben und er ist dann auch Vollzeit reingekommen.
Aber ihr kanntet euch bis dahin dann einfach nur so über eine Empfehlung mäßig.
Genau.
Und habt dann nach einem Jahr gesagt, okay, setz jetzt mal hier alles auf eine Karte.
Ja, ja, genau. Also ich habe sehr, sehr schnell gemerkt, wie dedicated Lars ist für die Aufgaben, an denen er arbeitet. Wie hart er arbeitet, wie kritisch und gut er Fragen stellen kann, auch wie gut er programmieren kann. Also sehr pragmatisch, würde er, glaube ich, selber auch so sagen. Aber wie effizient und wie schnell das zum Ergebnis kommt. Und da habe ich mir gedacht, also kann mir keinen besseren Gründer, Mitgründer vorstellen. Und so sind wir dann eigentlich relativ schnell zusammengekommen.
Ja, okay. Genau. Wie war dann so vielleicht so ein bisschen so dieser Zeitstrahl? Weil also irgendwie, irgendwann musste ja irgendwie mal dieses Gruppendenken dann irgendwie auch so ein bisschen entstehen oder das ist ja auch das, was euch heute irgendwie so ein bisschen ausmacht. Vielleicht kannst du so ein bisschen einfach so diese Growth Journey, nachdem du halt sozusagen Vollzeit irgendwie rein bist und es sozusagen nur ein Job war, vielleicht können wir das einfach einmal so ein bisschen durchgehen.
Mhm. Also mein Babyposter an sich hat, glaube ich, 2020 gestartet. Ich bin jetzt muss ich die Zeitleiste selber hinkriegen. Ich bin, glaube ich, 2021 dann rein. Genau, 2021 bin ich rein. Und das war eigentlich der Gründungsstein so für Lyto. Dann haben wir uns einmal zusammengesetzt und haben so eine Miesi-Map aufgemalt, ne? Also wo man irgendwie so einzelne Treiber für Umsatz und Kostenreduzierung definiert und haben uns hingesetzt und überlegt, was denn die Strategie tatsächlich ist für Lyto, nicht für mein Babyposter. Und damals war schon klar, wir machen Multibrand. Wir machen nicht eine Marke, sondern wir machen mehrere Marken, die wir in Nischen aufbauen. Und es war schon klar, wir bleiben nicht nur bei Postern, sondern wir wollen nach vorne raus breites Produktportfolio anbieten können. Und das war eigentlich schon seit 2021 so. Das heißt, dieser Gruppengedanke war von Anfang an da. Genau, und dann habe ich 2021 eigentlich komplett alleine gemacht und Lars ist komplett alleine, ist ein bisschen übertrieben. Lars hat seine Freizeit geopfert, ja.
Lars war Privatier.
Genau, und dann sind wir 2022 dann zusammen durchgestartet eigentlich. Genau, und seitdem, eigentlich ist das Wachstum seit 2021 so, also wir haben Triple Digit Growth seit 2021 und dann kam 2022 die zweite Marke dazu, das war Femwalls. Und 2023 dann die dritte Marke, das war Hey Baloo, unsere Haustiermarke. Und 2024 haben wir dann mein Babyposter, diese ursprüngliche Marke, die wir halt noch hatten, gerebrandet zu Bow & Birdie und mit einem deutlich breiteren Produktportfolio aufgesetzt. Genau, das ist so der Zeitstrahl.
Ja. Jetzt hatte ich eine Frage im Kopf, die ich vergessen habe.
Wie sieht denn das so ein bisschen so im Fulfillment aus? Weil also sozusagen, man sieht ja immer so ein bisschen so die Brands und grundsätzlich ist es ja einfach ein Print-on-Demand-System, was sozusagen dahinter liegt, ne?
Ja.
Wo liegt da vielleicht so, wie viel Fulfillment bei wem? Oder wie ist sozusagen so ein bisschen so einfach sozusagen das Handling am Ende? Also was deckt ihr sozusagen ab und ab wann übernimmt so ein bisschen der Partner und wie schwer war das vielleicht auch am Anfang, sich irgendwie dann auf dem Scale irgendwie, also man kennt es ja irgendwie selber, jeder kennt ja irgendwie so den einen Kollegen, der mal irgendwie einen Print-on-Demand-Shop hatte und dann irgendwie, weiß nicht, ein T-Shirt im Monat verkauft und dachte, das ist ein Millionär, weiß ich mal, aber ihr macht das ja auf einem ganz anderen Scale, sage ich jetzt einfach mal. So, wie viel liegt da sozusagen bei euch und ab wann übernimmt so ein bisschen so der Partner?
Sitzt ja auch keiner bei euch im Büro und verschickt da 150.000 Pakete im Jahr, also.
Nee, das nicht mehr. Aber das ist auch was, wenn man das, ich glaube, das haben viele E-Commerce-Brands, das halt auch nicht bei sich selber hat, man unterschätzt halt einfach, wie viele Pakete das sind, wie viel Aufwand das ist im Fulfillment und so. Ne?
Ja.
Deswegen, also erstmal großen Respekt vor unseren Partnern, die das machen und vor allem auch dann irgendwie so ein Peak-Geschäft, Weihnachtsgeschäft, das machen und das wuppen. Ich glaube, das vergisst, also wir vergessen das gerne so im Daily Doing, deswegen versuchen wir immer so zu Weihnachtszeiten oder wenn halt irgendwie wirklich was kracht, ein paar Fotos aus dem Versand zu bekommen, die dem Team zu zeigen und irgendwie einfach einmal das Awareness dafür zu schaffen, dass da gerade Leute richtig, richtig hart hustlen.
Das ist so ein bisschen wahrscheinlich so, man bekommt das wahrscheinlich gar nicht so ganz mit, so, das ist irgendwie so, ein bisschen so eine Art, nicht so eine Blackbox, die nebenbei fährt, aber so ist es so ein bisschen
total,
so.
Total, ne? Du siehst den Dashboard und dann siehst du, wie viele Pakete rausgehen, siehst irgendwie, wie sich dann SLAs entwickeln oder so, aber du siehst nicht, was das dann tatsächlich on the floor heißt. So. Und ich glaube, da das ist wichtig, dass man das Verständnis schon noch hat. Genau, aber zurück zur Frage, was machen wir? Wir sehen uns schon als, wir sagen immer so Frontend der Druckbranche. Also wir wollen alles machen, außer dann tatsächlich die Produkte zu produzieren und zu verschicken. Das heißt, wir entwickeln die Produkte gemeinsam mit unseren Partnern. Das läuft manchmal so, dass wir Ideen haben und dann mit den Partnern sprechen, sagen, hey, könnt ihr das umsetzen? Wie könnt ihr das umsetzen? Lass uns mal Testprodukte machen, schauen, wie gut die von der Qualität sind. Ist das was wir machen wollen? Manchmal kommen auch Partner auf uns zu und sagen, hey, wir haben jetzt irgendwie ein neues Produkt. Habt ihr Lust, das zu machen? Könnt ihr euch hier Designs drauf vorstellen? Und wenn wir dann so eine Produktbasis haben, dann überlegen wir uns halt dafür Designs, die man umsetzen kann. Schauen, wie wir die auf Kundenseite möglichst easy umgesetzt bekommen, in Konfiguratoren, weil du musst ja letztendlich auch gucken, wie konfiguriert der Kunde das Produkt. Ne? Das ist schon eigentlich für, ich meine, ihr seid ja, fokussiert ihr euch ja auf Conversion, ne? Und da die Conversion ist bei uns auf dem Konfigurator. Ne? Also kann man das Produkt irgendwie easy konfigurieren, versteht man das Produkt schnell, wie viel Fotos musst du hochladen.
Wie ist UX auch sowas,
genau,
wie ist UX Design, wie ist sozusagen das Handling einfach für den Kunden.
Ja. Und das fängt halt schon, das ist nicht nur im Konfigurator, sondern das fängt schon quasi beim Design von dem Produkt an sich an. Ne? So, das heißt, diese ganze Produktentwicklung, das Produktdesign, das machen wir. Wenn wir das Produkt dann designt haben, dann produzieren wir alle Assets dafür selbst, also alle Marketing-Assets, die wir brauchen, sowohl Produktbilder als auch Static-Ads, Video-Ads, UGC, das machen wir alles selbst. Und genau, dann kommt das Marketing an sich, Media-Buying und Co., machen wir eigentlich auch zu, ich würde mal sagen, 90% selbst aktuell. So, das heißt, den ganzen digitalen Bereich des Unternehmens bilden wir dann selber ab. Wenn die Order bei uns reinkommt, haben wir natürlich die Kundendaten liegen bei uns, das ist uns auch sehr wichtig. Und dann geht die Order an die Druckerei druckt das Produkt und versendet an den Kunden. Genau, das ist so die Value Chain, wie sie eigentlich ist. Also, wie du schon sagst, Print on Demand, ja. Genau, aber ich glaube, in der Komplexität klingt das immer so einfach, wenn man irgendwie Print on Demand sagt, aber ich glaube, es gibt auch einen Grund, warum es wenig Print on Demand Marken gibt, die irgendwie relevante Umsätze erzielen. Oder die sich irgendwie über Jahre auch gehalten haben, oder die halt vernünftige Bewertung haben in den Portalen. Mhm. Wenn man sich das anguckt, sieht man schon, dass da der Teufel im Detail liegt. Ne? Also wenn es easy wäre, daraus irgendwie einfach große Marken aufzubauen, dann würden es, glaube ich, nochmal mehr Leute machen.
Aber sowas wie Kundenservice und sowas liegt dann auch bei euch, genau, weil ihr dann die ganzen Informationen wie Tracking-Daten und sowas von der Druckerei, die das dann am Ende macht, zur Verfügung gestellt bekommt.
Genau. Wir haben Schnittstellen zur Druckerei. Da kriegen wir dann immer die einzelnen API-Calls gesendet, sehen dann immer, wo das Produkt unterwegs ist, ob schon verschickt ist und Co. Und damit füttern wir dann, wir haben eigene Systeme gebaut fürs Customer Service auch, damit wir halt die Informationen parat haben für die Order. Genau, und dann beantworten wir die Tickets selbst. Also Customer Service liegt komplett bei uns. Genau.
Wie ist denn das so ein bisschen so, also wie soll man sagen, also man muss natürlich, vor allem als so ein Shop, also die Produkte, die ich bei euch bekomme, die bekomme ich ja tendenziell wahrscheinlich auch bei 8 anderen Anbietern irgendwie wahrscheinlich, ja, oder auf jeden Fall sage ich es einmal einfach ein bisschen irgendwie recht ähnlich. Irgendwie muss man ja irgendwie trotzdem auch gucken, dass man irgendwie auch so eine Art Unternehmenswert irgendwie baut oder irgendwas halt irgendwie baut, was halt irgendwie Substanz hat. Und da kann man irgendwie schon recht häufig nachlesen. Das läuft dann irgendwie immer so ein bisschen darauf zurück, wie die einzelnen Marken unter euch sozusagen aufgebaut sind, wie die vernetzt sind. Ihr habt selber irgendwie sozusagen eine sehr, sehr starke IT, die sozusagen viel handelt. Was habt ihr da so an Sachen, die einfach so ein bisschen so euer Level auch sichern? Also ja, 10 Millionen ist jetzt auch nicht, wir haben ja eben vorgesprochen, sind ja nicht 50.000 Euro, die der im Monat umsetzt. Ja. Aber es ist halt irgendwie eine Million, die da irgendwie jeden Monat durchgeht. Das heißt, irgendwie die Baseline, auf der ihr seid, die müsst ihr halt irgendwie halt sichern und halten, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Was habt ihr da vielleicht so für interne Sachen, die man vielleicht nicht so direkt sieht?
Ja. Vielleicht dazu einmal kurz zu den Produkten. Stimmt, es gibt für mich so Brot- und Butterprodukte, die du in so der Form wahrscheinlich auch bei, wie du sagst, irgendwie 8 anderen Shops bekommen kannst. Wir hoffen natürlich irgendwie nicht in der Schnelligkeit und in der Qualität, wie wir es machen können. Das ist so ein bisschen die USP, die wir da versuchen zu spielen. Zuverlässig, gute Qualität, schnell geliefert. Und wenn halt auch mal was nicht stimmt, schnell Antworten im Kundensupport, wie sich das irgendwie gehört, finde ich. Und dann haben wir über diese Brot- und Butterprodukte hinaus schon noch auch komplexere Produkte, die jetzt nicht so einfach sind nachzumachen, weil wir die irgendwie mit den Druckpartnern zusammen entwickelt haben. Ne? Also wenn es jetzt irgendwie Kinderbettwäsche geht, die wird halt erst gedruckt, dann geschnitten, dann genäht und so. Das sind schon aufwendigere Produkte. Da muss man erstmal gucken, dass man dafür die richtigen Partner findet, die das auch in der richtigen Zeit und so umsetzen. Also das Produktportfolio schon breiter gefächert zwischen irgendwie einfachen, deutlich komplexeren Produkten. Genau. Darüber hinaus ist unser Geschäft aber ein sehr Hochvolumengeschäft. Ne? Das heißt, wir haben eher kleinere AOVs, wenn man das jetzt vielleicht mit irgendwie anderen Brands vergleicht oder auf Brands, die irgendwie sehr, sehr komplexe Warenkörbe haben.
Also ihr verkauft kein Bett online.
Ja, genau, verkauft kein Bett. So. Genau. So, und das heißt, wir haben sehr hohes Volumen und das muss halt automatisiert werden. Und ich glaube, da liegt auch so unser USP in dem, was wir gebaut haben. Das hat maßgeblich auch Lars mit unseren Entwicklern zusammengebaut hat. Ist einmal ein Order-System, ein eigenes, in das die ganzen Bestellungen aus Shopify reinlaufen, angereichert werden und zu den richtigen Druckpartnern gesendet werden. Da laufen aber auch wieder die Informationen rein von den Druckpartnern. Da können wir Service-Levels von den Druckpartnern tracken. Das ist so ein Beispiel dafür, was wir so in Automation gebaut haben. Wir haben aber auch im Marketing eigene so Feed-Management-Tools gebaut, um die Produkte zu ins Google Merchant Center zum Beispiel reinzubekommen. Heißt einfach, wir versuchen möglichst viel Automation da reinzubauen, wo es möglich ist, und möglichst viel Standardisierung durch IT zu erreichen, wo es eben möglich ist. Unser Credo dabei ist halt, ich meine, irgendwie eine große E-Commerce-Brand aufbauen, ich sage, kann nicht jeder, ne? Aber ist vielleicht, wenn du die ausreichend Ressourcen hast, nicht so schwer, aber wir wollen halt eine sehr effiziente Firma aufbauen, wo wir ja, soliden Umsatz mit einem kleinen, sehr effizienten Team machen können.
Also und Millionen Umsatz pro Kopf quasi, pro Mitarbeiter ist auch schon nicht schlecht, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, aber da muss man hin. Ich glaube, da müssen viele E-Commerce-Brands hin. Das, ja. Ich meine, den Trend du ja auch Richtung Profitabilität, irgendwie Richtung kleineren, effizienteren Teams. Aber du hast ja trotzdem die gleichen Aufgaben wie vorher. Ne? Nur weil du jetzt irgendwie dein Team kleiner machen willst, heißt das ja nicht, dass du auf einmal irgendwie weniger Arbeit hast. Aber wir müssen halt gucken, wo können wir Arbeit, die anfällt, standardisieren, wegautomatisieren. Und ich glaube, da drin sind wir sehr, sehr gut. Und genau, bauen damit guten Workflow auf.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen übergeleitet in dieses Thema, so Profitabilität, das ist ja am Ende irgendwie auch irgendwie key.
Ja.
Wie sieht denn das bei euch so ein bisschen aus? Also wir sind natürlich jetzt keine Experten, aber es gibt natürlich irgendwie mal so, hat ja glaube ich irgendwie schon als Agentur oder beziehungsweise, wir haben jetzt ja auch schon irgendwie, weiß ich nicht, 75 Folgen irgendwie über verschiedene E-Commerce-Modelle, sage ich jetzt mal, aufgenommen, ne, wo man dann irgendwie schon so ein bisschen so die Grund Profitabilitätsmetriken, sage ich jetzt mal, irgendwie auch einfach von anderen Bereichen versteht. Und da ist jetzt Print on Demand jetzt vielleicht nicht ganz weit oben, wenn man es irgendwie so einfach mal betrachtet. Ja. Wie sieht denn das einfach bei euch so ein bisschen so aus der Profitabilitätsbrille aus, sage ich mal?
Genau, also als Unternehmen sind wir finanziert und noch nicht profitabel, planen das nächstes Jahr zu erreichen. Wir haben Wachstum erstmal priorisiert über die letzten Jahre. Ich glaube, wir sind sehr effizient gewachsen und auch, glaube ich,
eigentlich also schnell, ne?
Ja, schnell, also sehr schnell und aber, glaube ich, auch trotzdem kapitaleffizient gewachsen, wenn man sich das in Summe anguckt. Genau, also das so zur Profitabilität auf dem Unternehmenslevel. Wenn man sich Print on Demand an sich anguckt, muss man immer einpreisen, dass in unserem Modell wir ja keine Warenvorfinanzierung haben. Das heißt, die Rohware liegt bei den Druckereien, bei den Partnern und wir müssen die nicht vorfinanzieren. Das unterscheidet uns halt, glaube ich, von den meisten E-Commerce-Händlern einfach. Das ist auch für unser Geschäftsmodell extrem gut, weil wir dann negatives Working Capital haben und das so vor uns herschieben. Was aber da immer eingepreist wird, ist dann auch eben dieses Risiko, was dann die Händler haben oder was die Produzenten haben, diese Ware vorzufinanzieren. Das heißt, dass unsere Margen schon unter größerem Druck stehen, glaube ich, als das so im D2C üblich ist. Heißt aber nicht, dass man auch nicht gute Margen da rausholen kann. Das funktioniert dann aber halt über Volumen. Ne? Wenn man für bestimmte Produktgruppen Volumen erreicht hat, kann man dann mit seinen Lieferanten sprechen und auch gute Preise erzielen, die für beide funktionieren und so eben auch gute Margen erzielen, sodass die Unit Economics dann am Ende eben auch stimmen. Ne?
Aber so effektiv, was ist da so ungefähr, sagen wir mal, auf dem Scale möglich? Redet man jetzt eher so um 3% oder ist es eher dann doch eher fast Double Digit?
Du meinst EBIT? Also am
Ende. Irgendwie, ja. Was heißt eben, vielleicht muss ich jetzt vielleicht nicht EBIT direkt sagen, will jetzt, du bist ja schon sehr beeindruckend, wie offen du hier transparent du bist, aber ja, so was ist so vielleicht so eine grobe Range? Also reden wir eher über.
Vielleicht was peilt ihr an?
3% oder ist es schon irgendwie bei 10? 10 ist wahrscheinlich auch schon schwierig, ne?
Ja, ich glaube, 10 wird wahrscheinlich tough, ja. Aber je nachdem, wie groß es wird, ist auch, glaube ich, 10 möglich. Also ich meine, es steht halt, fällt halt wirklich mit der Scale und mit dem Druckerei- und Partnernetzwerk, das du hast. Wenn du halt ein sehr zuverlässiges, gutes Netzwerk hast und man kann sich auf Volumen-Agreements einigen und dann da gute Margen erzielen und du schaffst es dann noch im CRM, deine Kunden, die du eingekauft hast, gut wieder zu bespielen, dann würde ich sagen, sind doch 10 drin, ja, genau. Aber da muss man dann auch erstmal hinkommen, ne? Und die Größe muss man dann auch erstmal erreichen.
Aber jetzt zu sagen, dass ihr irgendwie, weiß ich nicht, die Produktion in-house zieht oder sonst irgendwas, also es liegt ja so ein wirklich entscheidender, wertschöpfender Faktor, liegt ja einfach nicht bei euch, ist kein Thema.
Nee, ist für uns kein Thema. Also wir wollen uns ganz stark fokussieren auf eben dieses Frontend, was ich genannt habe. Und ich glaube, da gibt es genug Arbeit, die wir erledigen müssen und können, um wirklich gutes Unternehmen aufzubauen. Und wir wollen nicht produzieren, weil ich auch ganz viel Respekt vor der Produktion habe. Das ist einfach ein completely different animal für mich. Ob man halt ein produzierendes Gewerbe hat, ne, wo du wirklich Leute on the ground hast, die Drucker bedienen müssen, die Maschinen bedienen müssen, oder ob du halt dich wirklich auf die digitalen Dinge konzentrieren kannst. Ich habe keine Ahnung von, wie ich irgendwie einen großen UV-Drucker einstelle und irgendwie richtig auslaste und die Straße dahinter baue.
Noch nicht.
Und so viel Interesse ich daran habe, irgendwie mich in neue Themen einzuarbeiten, ich glaube, da gibt es wirklich, wirklich super starke Unternehmen, super starke Firmen in Deutschland und Europa, die sich darauf spezialisiert haben und das einfach sehr, sehr stark machen. Und das sehe ich nicht, dass wir das müssen, um ja gutes Geschäftsmodell aufzubauen.
Ja. Vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, so, man kann bestimmt ja easy hingehen und sagen, man hat hier Poster oder mal ein T-Shirt bedruckt oder sowas, aber wenn ihr dann halt anfangt, komplexe Produkte auch noch wie Bettwäsche und sowas zu benutzen, dann brauchst du ja 60 verschiedene Bausteine sozusagen auch in deiner Druckerei, weil ihr arbeitet ja auch, nehme ich mal an, nicht nur mit einer, mit einem Partner da am Ende zusammen.
Nee, wir haben deutlich mehr Partner, genau. Und Druckereien funktionieren darüber, dass die Auslastung erhöht wird, ne? Also, dass du eine maximale Auslastung hast. Und wenn du jetzt anfangen würdest, für die Anzahl von Basisprodukten, die wir haben, irgendwie Druckstraßen aufzubauen, würdest du keine davon wahrscheinlich sinnvoll auslasten. Vielleicht irgendwie ein paar Produkte, wo wir genug Volumen hätten, um die sinnvoll auszulasten. Aber so funktioniert das eben einfach nicht. Und deswegen macht es eigentlich für uns aus meiner Sicht keinen Sinn, in die Produktion zu gehen, sondern wir sollten lieber Partner finden, die das, was sie machen, einfach sehr, sehr gut tun und mit denen dann langfristige Partnerschaften schließen, um eben auch auf Preise zu kommen, die dann auch so funktionieren.
Finde ich ein gutes Ding. Wie sieht denn das vielleicht einmal so ein bisschen, ich bin da eben mit meinem schnell springenden Kopf schon direkt in die nächste Baustelle reingejagt. Wir waren ja eigentlich noch gar nicht so ganz fertig mit dem Thema Profitabilität und sowas. Wie ist denn das bei euch gerade? Ist das jetzt sozusagen schon alles profitabel zu gestalten? Ist das irgendwie sozusagen in naher Zukunft? Wie ist so ein bisschen so der Plan? Weil du meinst, du hast auch eben im Vorgespräch erzählt, vielleicht kannst du mal kurz sagen, wie schnell ihr beispielsweise irgendwie dieses Jahr eine Brand irgendwie auf fast 3 Millionen Euro Umsatz dann gebracht hat. Das ist ja schon wirklich beeindruckend. Also das können ja einfach wirklich nicht viele. Aber da wird Profitabilität vielleicht nicht als erste Metrik ganz weit oben stehen. Ist das ganze Ding denn sozusagen, wie sieht das da gerade aus?
Genau, ich glaube, worauf du anspielst, wir haben die Marke Bow & Birdie dieses Jahr neu gelauncht und jetzt schon auch wirklich signifikante Umsätze gebracht, sodass sie in die Sphären kommt, die du gerade genannt hast. Ne?
Also schon, also in einem Dreivierteljahr.
Ja.
Bestialisch.
Nicht von null gestartet, ne? Wir hatten natürlich mal ein Babyposter, also als Grundlage, einen kleinen Kundenstamm, so klein war der gar nicht, aber einen Kundenstamm da schon, auf den wir zurückgreifen konnten. Aber ich glaube, wir haben halt ein gutes Produktportfolio einfach aufgebaut, was wir sehr, sehr gut platzieren konnten. Und so haben wir da schnelles Wachstum hingelegt. Und das erfordert halt auch ein Invest, ne? Das ist jetzt nicht so, dass man dann von Tag 1 weiß, was funktioniert, welche Marketingkanäle funktionieren und wo allokiere ich welchen Spend und zack, dann funktioniert's, ne? Und das erfordert halt schon ein bisschen Investment in den Aufbau der Marke an sich und in den Aufbau von einem gut funktionierenden Channel-Mix. Mhm. Ja? Und das führt halt auch dazu, dass es dann nicht in dem ersten Jahr dann schon profitabel sein kann, wo es so krass wächst. Das ist uns schon auch klar. Aber insgesamt muss man im E-Commerce immer auf die Unit Economics schauen und die sind solide und entwickeln sich sehr positiv. Und deswegen bin ich auch bullish, was unsere Profitabilität angeht. Ne? Ich glaube, das ist das Wichtigste, einfach zu schauen, stimmen die Unit Economics und erlauben die halt Wachstum. Und das tun sie auf jeden Fall bei uns.
Aber das heißt sozusagen, Long Story Short wäre sozusagen jetzt gerade, das ist nicht profitabel, aber demnächst,
würde ich
sagen, jetzt keinen direkten Zeitframe, aber sozusagen
also ich kann
die Chancen sagen, stehen gut, dass es irgendwie in den nächsten 12 Monaten profitabel wird.
Ja, doch, genau, da wollen wir hin und die stehen gut.
Was ist denn so der, ich sag mal, mittel- oder langfristige Ausblick von Nito? Also wo wollt ihr dann generell hinkommen? Noch mehr Marken dazu? Bleibt es jetzt erstmal bei den 3 und ihr skaliert die nochmal weiter? Wie sieht das aus?
Also es gibt ja auch noch einen anderen, man kann es ja nachlesen, es gibt ja nicht viel über euch, es gibt ja immer nur so 3-4 Artikel, glaube ich, wo man immer mal sich so seine Bausteine zusammenziehen kann. Irgendwo stand, glaube ich, mal bis 2026 1 Million Kunden bedient.
Genau.
Ich glaube, das war mal ein Call. Wie weit sind wir da entfernt?
Ja, wir arbeiten immer mit so B-Hacks, Big Hairy Audacious Goal, das kommt so aus dieser Scale-Up-Logik. Ich glaube, das hat er auch schon
nie vorher gehört, aber klingt irgendwie cool.
Ja, das ist einfach Big Hairy Audacious Goal.
Und kurz, B-Hack.
B-Hacks. B-Hacks, genau. B-Hack. Also es sind einfach Ziele, die in dem Moment, wo du sie setzt, irgendwie unattainable scheinen, aber die dich halt dann langfristig motivieren. Und das ist so eins davon. Und ich glaube, dass wir das schon vor 2026 erreichen werden. Was cool ist, weil damit hätte ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet, dass es dann so schnell klappt. Aber ja, die langfristige Perspektive für uns ist, mit den Marken weiter zu wachsen, die wir haben. Ich sehe schon noch Potenzial in weiteren Marken, aber man muss auch immer gucken, wie viel Diversität an Marken man sinnvollerweise mit einem kleinen, effizienten Team bedienen kann. Ne? Ich sehe eher das Potenzial, dass wir mit den Marken weiter innerhalb von Europa wachsen. Jetzt bedienen wir gerade aktuell nur Dach, aber es gibt eigentlich keinen Grund, warum das Produktportfolio, was wir aufgebaut haben, nicht auch in anderen Märkten funktioniert. Ne? Besonders irgendwie Familienthemen in Märkten, die halt auch irgendwie starkes Familiengefüge haben, ne? Wenn du irgendwie in Südeuropa denkst oder Italien, Frankreich, Spanien, so in die Richtung, sollten die Marken auch gut funktionieren. Das heißt, da sehe ich eher das Wachstum für die nächste Zeit als jetzt in zusätzlichen Marken.
Habt ihr deswegen meinen Babyposter auch umbenannt, um dann mit dem Markennamen internationaler gehen zu können?
Genau, auch, okay. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Fehler. Also wenn man jetzt daran denkt, eine E-Commerce-Marke zu gründen, vielleicht keinen deutschen Namen. Weil irgendwann stellt sich die Frage,
ein Franzose oder Italiener, der probiert, meinen Babyposter auszusprechen, stelle ich mir auch schwierig vor.
Ja, aber eigentlich liegt es ja nur am Main, oder?
Liegt nur am Main, ja. Wir hatten, also,
Poster aber auch nicht so leicht.
Poster.
So. Ja, ich meine, das
Englisch.
Also allein der Name, der dich halt irgendwie begrenzt in dein Produktportfolio, ist ja schon nicht so ideal. Ne? da glaube ich, kann man bessere Namen finden. Ja, genau. Aber deswegen, klar, deswegen haben wir es auch umbenannt, aber eben auch, weil wir halt nicht aufs Poster fokussieren wollten, sondern breiter.
Okay, verstehe. Also Fokus gerade auf aktuellen drei Marken, in internationaleren Gewässern quasi unterwegs und dann skalieren und mehr.
Genau. Ich glaube, dass für jede Marke noch in Deutschland super viel Potenzial ist, keine Frage. Aber wenn wir Lito langfristig betrachten, dann ist es auch klar, glaube ich, dass wir mit unserem Case oder so, wie wir aufgestellt sind, perfekt dafür geeignet sind, zu internationalisieren. Ne?
Also, wie sehen denn die Märkte so denn in den anderen Ländern aus? Also werdet ihr euch ja schon auch ein bisschen was angeguckt haben. Ist es da irgendwie noch ein Thema, wo man sagt, okay, da kann man jetzt noch easy mit reingehen, sage ich jetzt mal? Oder also, wie ist so die Struktur? Ist es da auch so ein krasses Thema wie hier?
Ja, also erstmal wächst dieser Markt für personalisierte Geschenke gut. Ne? Also man muss auch sagen, Großteil von dem, was bei uns gekauft wird, wird eben verschenkt. Ich glaube, das ist klar in dem Bereich. Und der europäische Markt für personalisierte Geschenke ist ungefähr 40 Milliarden groß bis 2026 und wächst mit so einer CAGR von, ich glaube, 9%. Also es ist kein Markt, der jetzt explodiert, ne? Aber wächst zum Beispiel stärker als Supplements. Also wenn man sich, glaube ich, Supplements anguckt, wächst irgendwie mit einer CAGR von 7% und das wächst mit 9%. Mhm. Ich glaube, also take it with a grain of salt, so je nachdem, welche Statistiken man sich da anguckt. Aber das ist schon ein Markt, der auch irgendwie solide wächst, die Nachfrage steigt. Wenn man sich anguckt, wofür Menschen mittlerweile so rund um ihren Familienkosmos Geld ausgeben, wenn man irgendwie an Gender-Reveal-Partys denkt und so Themen, es wird einfach mehr. Und dieses Thema Personalisierung wird auch, glaube ich, einfach immer wichtiger für Kunden, vor allem für Geschenke, um dann halt sich zu differenzieren vom Rest. Ne? Und viel davon wurde, glaube ich, in der Vergangenheit auch über Etsy abgedeckt. Das kann man auch schon gut so sehen. Aber Etsy-Händler sind, glaube ich, teilweise sehr begrenzt in der Scale, die sie erreichen können oder auch irgendwie in der Konfiguration, die sie ermöglichen können, die Etsy halt zulässt. So, und deswegen sehen wir da schon Potenzial in dem wachsenden Markt. Was andere Länder angeht, kann ich dir jetzt keine dedizierte Betrachtung geben, in welchem Mag jetzt das Familienthema am allerbesten.
Richtige Berater-Aussage. Also können auch so eine Aussage von so Beamten sein. Ja, kann ich Ihnen klar.
Nein, aber weiß ich ehrlicherweise auch einfach nicht. Also kannst du natürlich angucken, wo es irgendwie Wettbewerber gibt, die ähnliche Sachen machen und in welchen Märkten die schon ein bisschen größer sind. Ich glaube, in Portugal gibt es zum Beispiel irgendwie recht großen Wettbewerber, so in dem im Bereich Acrylglas und Familien. Ja, aber das muss man dann irgendwie sich Markt für Markt angucken und überlegen, wo es halt Sinn
macht. Nur ich hätte jetzt halt einfach so unterstellt, ja okay, das System ist halt irgendwie sozusagen jetzt eher, sag ich mal, margenschwächer als jetzt andere Sachen, wo ich jetzt einfach sage, okay, auch jetzt sozusagen das auszurollen, dann irgendwie sozusagen, also wird ja wahrscheinlich recht unwahrscheinlich sein, dass das Fulfillment dann irgendwie einer von deinen 16 Partnern in Deutschland macht beispielsweise oder ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier rausschneiden muss, wie viele Partner, die habe ich.
War eh nicht richtig.
Nee? Okay. Wo ich heute Morgen einfach schon um 10 Uhr angelogen bin, ist ja verrückt. Nein, Spaß, aber so...
Oder was?
Bleibt ungeschnitten.
Ja, alles klar, okay, alles klar. Aber man sagen muss, okay, wenn die das jetzt sozusagen auch fulfillen würden, dann würde es wahrscheinlich irgendwie aus Margensicht irgendwie recht schwer machen. Das heißt, ich müsste mir irgendwie wieder einen Partner suchen, den ich dann irgendwie sozusagen in dem Land sozusagen akquiriere und das ist dann ja irgendwie auch nochmal deutlich aufwendiger, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich übersetze jetzt mal hier irgendwie mit, wie heißt nochmal diese Übersetzungs-App, keine Ahnung.
Lengify?
Ja, nicht Lengify oder Lengify oder sowas und habe irgendwie innerhalb von 24 Stunden habe ich einen...
Du meinst Diepel?
Weglot.
Das ist doch gleiche, naja, egal.
Hast aber beispielsweise einfach irgendwie einen spanischen Shop da stehen, weißt du, wie ich meine, und kannst das irgendwie einfach mal sozusagen antesten. Das ist bei euch ja einfach im Rollout, glaube ich, irgendwie auch einfach nochmal schwieriger, oder?
Ja, stimmt. Vor allen Dingen, weil du ja auch Produkte mit umbauen musst. Ne? Mhm. Also wenn du Personalisierung auf Deutsch auf den Produkten hast, musst du ja für die einzelnen Länder dann halt in die jeweiligen Sprachen übersetzen. Das ist schon aufwendig, aber ich glaube, das geht. Was das Druckerei-Thema angeht oder das Partner-Thema, wir gucken, dass wir auch Partner finden, die halt schon internationale Drucker Netzwerke haben, ne? Und da gibt's auch einige, die Druckereien zusammenkaufen in so einem PE-Model, wenn du so willst, gucken, dass sie standardisierte Maschinen haben, gleiche Color Codes überall nutzen und so. Und dass du schon, sagen wir mal, mindestens innereuropäisch, aber eigentlich auch global auf dem gleichen Level drucken kannst. Ne? Okay. Das gibt's schon, das gibt's nicht für alle Produkte, gerade für komplexere Produkte wird's halt ein bisschen schwieriger, da müssen wir gucken, von wo wir aus die fulfillen. Aber grundsätzlich ist das halt schon was, worauf wir jetzt gucken in der Partnerwahl, klingt gut. und da halt diejenigen finden, die halt international auch einfach können.
Okay. Ja. Finde ich eine gute Antwort. Also finde ich gut. Hatte ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte, weil ich kenne das so noch so ein bisschen so von früher. Ich komme halt irgendwie aus so einem 6000 Seelenort irgendwo aus hier in die Ecke, weißt du, was ich meine? Ja. Und irgendwie gefühlt in jedem von diesen Orten gibt es ja irgendwie so eine Druckerei, weißt du, was ich meine? Ja. Die irgendwie alles irgendwie macht, weißt du, was ich meine? Und irgendwie hat man halt tendenziell, irgendwie, wenn man es hört, eher sowas im Kopf, anstatt jetzt irgendwie so ein PI-Modell, was halt alles irgendwie durchstrukturiert hat. Und weißt du, was ich meine? Das, wo ich dann sage, okay, das ist eigentlich schon ein ziemlich guter Punkt.
Diese Branche ist super dynamisch. Das hatte ich am Anfang auch nicht so auf dem Schirm. Aber ich meine, viele der Betriebe kommen halt irgendwie so aus dem Offset-Druck, ne? Aus dem, ich meine, Hochvolumendruck auf Rollen von irgendwelchen, ich sag mal, Lidl-Prospekten oder so. Ne? Damit ließ sich früher sehr, sehr viel Geld verdienen. Das hat sich halt gewandelt, weil Lidl diese Prospekte nicht mehr macht, weil die nicht mehr in der Auflage sind. Auch so große
Kataloge von Engelbert und Strauß
oder was weiß ich. Genau, ich glaube vielleicht Engelbert und Strauß geht wahrscheinlich noch als Katalog.
Aber ist der einzige bestimmt in Deutschland.
Genau, daher kommen sie und haben aber angefangen, und die smart waren, haben sehr, sehr früh angefangen, sich umzubauen in halt Digitaldruckereien. Und dann halt aber auch On-Demand-Druckereien, die halt in der kleinen Stückzahl, bei uns ja Losgröße 1, ne, das ist ja, das musst du ja auch erstmal aufbauen, so vom Workflow her, ne, wenn du wirklich nur ein Produkt mit einem Design druckst, musst du es ja irgendwie sicherstellen, dass es gut durch deine ganzen Druckereistraßen läuft, ne? Oder durch deine ganzen Fertigungswege richtig verpackt wird, das richtige Produkt bei dem richtigen Kunden landet, ne? Dann machen die ja auch dann mehrere, also wir sind ja nicht der einzige Partner von denen, ne? Und die es geschafft haben, da früh dabei zu sein und früh gute Workflows aufzubauen, sind jetzt auch diejenigen, die irgendwie führend in diesem Print-on-Demand-Bereich als Partner unterwegs sind. Und teilweise gehören die halt auch mittlerweile dann schon zu größeren Netzwerken und wurden dann aufgekauft. Nicht alle, ne? Da gibt es auch irgendwie viele Hidden Champions, besonders für irgendwie speziellere Produkte. Aber in dem Markt ist schon echt viel Aktivität. Hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm. Mhm. Aber eine coole Branche, muss ich sagen. Also ja. Macht Spaß.
Lass mal, bevor wir noch ein bisschen mehr in das Thema Print on Demand und die Marken, die es da vielleicht auch gibt, einsteigen, zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen? Ja.
Habe ich natürlich vorher gehört, dass ihr die Frage stellt. Und habe ich mir lange drüber Gedanken gemacht. Und dann ist mir aber, also zwei Aspekte dabei. Es gibt natürlich Leute, mit denen ich aus so einer Business-Interesse irgendwie gerne einen Kaffee oder ein Bierchen trinken würde, aber ich glaube, ich würde noch lieber mit jemandem Kaffee oder Bierchen trinken, den ich auch irgendwie so sympathisch finde und einfach interessant finde als Mensch. Und dann, ich bin Tennis-Fan.
Mhm.
Ja, und
fällt mir.
Genau, dann habe ich die Tage einen Artikel von Andrea Petkovic gelesen.
Mhm.
Und ich glaube, mit ihr würde ich super gerne mal irgendwie einen Kaffee trinken.
Sie ist
eine extrem interessante Person.
Aha.
Ich mag generell Menschen super gerne, die sich breit für Themen interessieren und ich find's krass, wie man es schaffen kann, so eine Profikarriere wie sie zu haben und gleichzeitig aber dann jetzt auch irgendwie eine zweite Karriere als Schriftstellerin. Ich glaube, sie hat zwei Bücher rausgebracht, die jetzt auch nicht irgendwie Ghostwriter-Autobiografien sind, sondern halt irgendwie spannende Literatur. Und ist dann noch als Kommentatorin unterwegs, dann auch im deutschen und im amerikanischen Fernsehen als Kommentatorin. Super vielseitig und gleichzeitig finde ich auch noch extrem witzig und charmant. Ich glaube, das fände ich super spannend, mit ihr einen Kaffee trinken zu gehen und irgendwie mal mehr über ihre Karriere zu lernen und wie man irgendwie so zwei Leidenschaften so vereinen kann, finde ich schon super spannend.
Cooler Call. Tiefgründig irgendwie so ein bisschen nachgedacht. Nicht so eine, man hätte jetzt auch sagen können, Novak Djokovic oder Roger Federer oder sowas.
Ja, ich habe auch.
Die auch schon genannt worden sind.
Novak Djokovic wurde noch nicht genannt, glaube ich.
Aber Federer wurde schon genannt.
Ja, Nadal und Federer wurden beide schon
genannt. Okay. Ja, ich meine.
War auch kurz davor, ne?
Ja, genau. Federer finde ich auch super spannend. Ich meine, ich bin On-Running Shareholder, einem ganz kleinen Mann. Vielleicht kann ich da mal irgendwie einen Brief hinschreiben, so als, dass ich gerne mal einen Termin hätte.
Wie gehört Ihnen denn?
Große Teile.
Nein, aber ist es public? Mhm. Ist On-Running ist on-public?
Ja.
Ach, wusste ich gar nicht. Ich dachte, wusste gar nicht.
Noch gar nicht so lange, glaube ich, aber.
Da hast du ein bisschen reingecashed, oder?
Ja.
Nein, aber
hat sich gut entwickelt. Eines der wenigen,
gut, ne?
Wenigen meiner Single-Stock-Picks, die sich gut entwickelt hat. Jetzt bin ich dafür nicht geeignet. Du
stehst ja noch am Anfang deiner Investor-Karriere.
Aber ich glaube, so viel,
Aber finde ich gut. On-Running auch krankes Unternehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, super krank. Ja, und ich glaube, dass das Investment von ihm da rein und das so als Marke für sich mit aufzubauen und so, ist super smart.
Ja, ich finde das voll cool irgendwie so. Also von diesen, ich finde, den Tennisspielern, die dann irgendwie sozusagen mehr in diesen Business-Fokus gehen, kriegt man irgendwie mehr mit. Klar, es gibt auch weniger irgendwie auf diesem Executive-Top-Level, sage ich jetzt einfach mal. Also Fußballer gibt es halt irgendwie, weiß nicht, 150, die wahrscheinlich unglaublich bewegend gut Fußball spielen können, sag ich mal, aber sozusagen von denen kriegt man irgendwie nicht so viel mit, was die dann irgendwie sozusagen mit ihrem Geld machen, aber irgendwie weiß man so, okay, Djokovic beispielsweise ist irgendwie nur bei Watertop drin, Nadal hat da, glaube ich, seine 2-3 Tennisakademien, wo, glaube ich, auch gut laufen, Federer ist bei On mit drin, also irgendwie schon, ja, wo man dann irgendwie bei denen irgendwie mal recht nah irgendwie am Ball sein kann, was da so abgeht.
Du bist halt eine krasse Person, Marc, im Tennis, ne, weil es halt kein Teamsport ist, sondern du bist halt, du stehst da auf dem Feld und ja, ich glaube, daraus kann man echt viel machen, also schon spannender Sport in dem Bezug auf Business auch.
Safe. Lass uns mal noch so ein bisschen über andere Marken und vielleicht auch Konkurrenz von euch sprechen, weil es gibt ja schon irgendwie mit Poster XXL, My Poster, keine Ahnung wie die alle heißen, schon irgendwie sehr viel in diesem Bereich, die auch, behaupte ich jetzt zumindest mal, alle Print on Demand machen. Ja. Würdest du sagen, der Markt ist tendenziell eher so ein bisschen gesättigt oder wie siehst du das Ganze dazu?
Ja. Also ich, die Konkurrenten, die du gerade genannt hast oder die Wettbewerber, die du da gerade genannt hast, sind welche, die halt auch selber produzieren. Ne? Also MyPoster ist, glaube ich, sicherlich einer der größten und besten Produzenten in Deutschland für Poster und vor allem auch Leinwände. Genau, das, ich glaube, René ist sehr aktiv auf LinkedIn, da sieht man auch immer viel.
Sehr, sehr spannender Case.
Super cooles Unternehmen aufgebaut, auch mit einem richtig, richtig starken IT-Backbone. Finde ich super spannend, haben uns auch schon mal getroffen. Genau, also ein super gutes, cooles Unternehmen. Ich glaube, es ist insofern anders, weil wenn du halt selber produzierst, dann bist du schon recht stark fokussiert auf die Produkte, die du eben auch produzierst. Ne? Die produzierst du in einer super hohen Stückzahl, das heißt, zu einer tollen Marge und vermutlich auch in einer sehr, sehr guten Qualität. Aber du kannst, es sei denn, du arbeitest dann wiederum mit Partnern zusammen, wo du ja danach bei unserem Modell eigentlich bist, nur ein begrenztes Portfolio anbieten. Und viel von den Playern haben sich schon stark auf Papeterie und Papier und Einzelblattfertigung, sagt man irgendwie in der Druckereisprache immer, fokussiert und kommen daher. Ne? Also gibt ja noch Customization Group aus Köln, die machen mittlerweile, glaube ich, auch recht viel Textil, aber kommen auch so aus der Foto-Posterproduktion, wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe. Dann gibt es Celebrate Company, die Kartenmacherei gemacht haben und die kommen auch aus der Papeterieschiene, also viel von den Unternehmen, die jetzt so groß sind, gibt es auch schon seit 10+ Jahren und kommen stark aus dem Papierbereich. Wir fokussieren uns schon darauf, ein breites Produktportfolio anbieten zu können, habe ich jetzt, glaube ich, oft genug gesagt. und dazu gehört halt auch Textil, dazu gehört halt auch Hardgoods. So, und ich glaube, dass in diesem Print-on-Demand und diesem Personalization-Space eigentlich noch voll viel Musik ist, coole Produkte zu entwickeln, in jegliche Richtung. Ne? Also von bis Textil, glaube ich, gibt es noch ganz viele coole Sachen, die man machen kann. Stick ist, glaube ich, noch so ein Thema, was ein bisschen underutilized ist im Textilbereich, weil es auch ein bisschen komplizierter ist in der Umsetzung. Ne? Es ist halt nicht irgendwie, du schickst eine PNG-Datei und die wird dann gedruckt, sondern du musst halt dich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Mhm. Also ich sehe voll viel Potenzial für Wachstum über komplexere Produkte. Und ich sehe eigentlich den, wenn wir mal weggehen, jetzt nur vom Personalisierten, den On-Demand-Bereich fast erst am Anfang, was den Wachstum angeht. Also wenn du dir anguckst, was Textil angeht, hat, ich glaube, H&M 2021 H&M Creator Studio gelauncht. Das ist so der Print-on-Demand-Service von H&M. Und das heißt, ich meine, wenn H&M 2021 noch ein Geschäftsmodell launcht, dann müssen ja schon irgendwie mit der Idee da reingehen, dass das langfristig ein gutes Business für sie wird. Und dieses Thema lokal zu produzieren. Also du hast klar, du hast ein Rohmaterial, was du bekommst, entweder es ist Stoff oder es ist ein fertiges Shirt, was du idealerweise vielleicht auch in Europa sourced, ne, irgendwie Stanley Stella Shirt aus Portugal oder so, ein gutes Shirt und dann druckst du da drauf. Das Thema, glaube ich, wird noch viel, viel größer für alle Textilmarken. Also warum solltest du halt immer in so großen Batches fertigen, mit dem Risiko, dass das Produkt vielleicht nicht funktioniert, wenn du auch stärker on demand fertigen könntest. Ich glaube, die Schwierigkeiten dabei für Marken, die jetzt nicht personalisierte Produkte machen, sind halt Time to Market, ne? Also wie schnell kannst du das Produkt dann tatsächlich bekommen? Qualität des Drucks, weil das ist meistens Digitaldruck und der hat schon den Ruf, nicht so gut zu sein, wird aber besser. Immer, jedes Jahr wird halt DTG, also Direct-to-Garment-Druck besser. Dann gibt es noch DTF, das ist Direct to Film, so ein bisschen wie Sublimation, einfach gesagt, aber das wird besser. Das heißt, du kommst auf Ergebnisse, die du sonst irgendwie mit Siebdruck sonst erzielen würdest, auch mit Digitaldruck, und kannst halt so viel kleinere Chargen viel schneller anbieten, gucken, welche Produkte funktionieren, kannst die schnell versenden, weil die aus Europa versendet werden. Also dieser ganze On-Demand-Bereich ist, glaube ich, gerade erst noch am Anfang, was das angeht. Also vor allem im Textil, aber ich glaube auch in anderen Bereichen. Dieses mit sehr, sehr langen Vorlaufzeiten aus Asien Produkte zu sourcen, von denen du nicht weißt, ob sie funktionieren am Ende oder nicht.
Klingt doch erstmal ziemlich naiv, so wenn man das ganz, ganz
nüchtern betrachtet. Ja, natürlich am Ende des Tages ist halt auch eine Margenfrage, ne? Ja. Aber ich glaube, dass da noch viel, viel mehr Musik drin ist. Und dass wir das auch machen müssen, glaube ich, als Economy, dass wir halt mehr Produktion wieder bei uns reinholen und uns halt nicht, auch wenn es Konsumprodukte sind und nicht irgendwie lebenswichtige Produkte, uns nicht auf die langen Lieferwege aus Asien immer verlassen müssen, sondern auch hier wieder produzieren. Genau, ich glaube, dafür ist halt dieses On-Demand-Thema super spannend. Und da gibt es viele, viele Unternehmen, die auch stark rein investiert wird. Ne? Also wenn man sich so die Druckportale anschaut, die es gibt, Gelato ist so eines der größten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so, es gibt Gelato, Printful, Printify.
Hast du das nicht auch so, gibt es auch so Apps für, die du integrieren kannst? Ja, genau,
du kannst Shopify integrieren und kannst dann aus deinen Stores
Kannst darüber die direkt übergeben und sowas.
Ja. Genau, aus unserer Sicht funktioniert das halt immer so margentechnisch nicht. Ne? Da bin ich, also das frage ich mich immer genauso, was das Geschäftsmodell ist, aber ich glaube, Gelato hat 200 Millionen oder so von Inside-Partners bekommen. Goldman ist mit investiert. Also da passiert richtig viel in diesem Markt von On-Demand. Ja, weil aus den genannten Gründen. Ich glaube, es ist einfach sinnvoll, ist lokal zu produzieren, kleineren Chargen zu produzieren. Dafür müssen aber die Maschinen besser werden, Fulfillment muss besser werden und daran wird schon gerade auch viel investiert.
Was hat denn vielleicht bei euch auch so ein bisschen so, also es hört sich jetzt so alles, also du bist ja auch neu sozusagen in die Branche reingekommen und irgendwie ihr beide seid jetzt ja vielleicht auch nicht von Geburt aus, sage ich jetzt mal, irgendwie in einer Druckerei groß geworden. Nee. Was hat denn bei euch vielleicht auch einfach nicht so gut funktioniert oder was habt ihr vielleicht auch einfach so ein bisschen so in diesem Markt unterschätzt? Weil, also ich finde halt so, wenn so zwei Bereiche irgendwie für Fast Internet Money bekannt geworden sind, dann ist es halt irgendwie einmal Dropshipping und irgendwie so, ja, mach irgendwie einen Print-on-Demand-Shop und damit wirst du schon reich, so ein bisschen so. Ja. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so viel, so ein Missempfinden, womit viele Leute so in die Sache reingehen, und ich glaube, manchmal denkt man sich vor allem in so einem Bereich an die Sache wahrscheinlich ein bisschen schöner aus, als sie am Ende vielleicht auch wirklich ein bisschen ist. Was hat so effektiv bei euch vielleicht auch einfach irgendwann so gar nicht funktioniert, wo du dachtest, okay, das muss man irgendwie grundlegend anders machen. Also, dass du beispielsweise eben auf die Frage von Marvin gesagt hast, du brauchst halt irgendwie einfach ein richtig, richtig geiles Produkt, was irgendwie nicht jeder hat. Ja. Ist beispielsweise so eine gute Differenzierung von jedem 0815 Otto, der da wieder irgendwie mit nächsten Gelato Connection Point irgendwie wieder an den Start kommt. Was sind so Sachen, wo du noch so gemerkt hast, so, ja, okay, alles klar, das habe ich jetzt einmal gemacht, aber das mache ich jetzt vielleicht nicht nochmal.
Genau, also ich glaube erstmal, was einfach auch nicht funktioniert, ist über so Drucknetzwerke wie Gelato langfristig ein Unternehmen aufzubauen, weil du hast einfach einen Middleman und margentechnisch wird das nicht funktionieren. Ne? Das haben wir aber tatsächlich nie gemacht. Wir haben immer von Anfang an mit Partnern zusammengearbeitet. Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass wenn wir kleine Partner haben und keine Redundanzen bei den Partnern, dass wenn wir Peakphasen haben, die halt auch schnell an ihre Grenzen kommen, verständlicherweise. Ne? Und das,
also was wie Weihnachten, Muttertag. Ja,
genau. Okay. Ja. Ja. Und das hat teilweise auch überhaupt nicht funktioniert. Das ist gar kein Partner-Blaming, aber das ist einfach so das Volumen, was wir dann stemmen konnten, was dann halt funktioniert hat, weil wir irgendwie coole Produkte gebaut haben, konnten dann halt die Partner nicht mehr stemmen. Und da haben wir auf jeden Fall daraus gelernt und verstanden, dass es super wichtig ist, dann ein gutes Partnernetzwerk aufzubauen. Genau, das hat so nicht funktioniert. Dann, was du gerade gesagt hast, ist ja relativ einfach, da reinzugehen und auch relativ einfach, irgendwie sich einen Produktionsweg aufzubauen, über Gelato, Printify, was auch immer. So, und dann überlegt man sich, was kann ich denn für ein Produkt machen und was kann ich für eine Ad machen? Und dann liegt es auch vielleicht nahe, mal zu gucken, was Lito macht und einfach eins zu eins das zu kopieren, dann noch irgendwie Code mitzunehmen und dann noch Assets zu klauen. So, das hat auf jeden Fall in der Vergangenheit bei uns auch irgendwie für Unruhe gesorgt.
Wenn man wieder da um die Ecke kommt oder was?
Ja, genau. Ich meine, das ist, glaube ich, einfach aus den Gründen, die du genannt hast, dass es halt oft verkauft wird, so als Get-Rich-Quick-Scheme, ist es halt sehr kompetitiv. Und bei uns dann irgendwie schon Teil der täglichen Routine zu gucken, ob unsere Assets irgendwo anders verwendet wurden. Genau, und dann irgendwie auch dagegen vorzugehen. Ne? Das ist so ein Teil, den wir am Anfang unterschätzt haben. Genau. Ja, und sonst so den einen riesen Fuck-up habe ich tatsächlich nicht, den ich teilen kann. Ich glaube, in der Summe sind es immer die kleinen Schrauben, die man irgendwie wieder festziehen muss, damit das ganze Konstrukt hält eigentlich. Ja.
Und auch einfach so kontinuierlich dann immer weiter Gas zu geben wahrscheinlich und nicht irgendwie zu hoffen, dass es jetzt der next big Shot, den wir da irgendwie haben.
Nee, ich glaube, das habe ich dann sowieso irgendwann verstanden, dass es halt nicht an der einen Sache liegt, die du machst, ne, sondern es liegt immer an der Summe der Dinge, sei es jetzt irgendwie Summe der Marketing-Channels, die du betreibst, Anzahl der Produkte, die du hast, da sind dann auch irgendwie Flops dabei bei den Produkten. Ich glaube, das ist auch normal. Aber wir nehmen zweistellige Anzahl von Produkten jede Woche live. Und dann kommen wir halt auch irgendwann dahin, dass du ein Portfolio hast, was gut funktioniert. Ne? Genau, es ist nicht die eine Sache. Was ich auf jeden Fall unterschätzt habe generell, oder wo ich mich überschätzt habe, würde ich sagen, einfach so als Unternehmer nochmal. Also ich komme aus der Beratung und denke, ja, okay, ich habe dann irgendwie schon, ich sehe, jedes Jahr bin ich bei 4 oder 5 Firmen, das habe ich 4 Jahre gemacht, dann habe ich 20, 25 Firmen von innen gesehen und jetzt habe ich das Game verstanden, weiß ich, wie das funktioniert, jetzt weiß ich irgendwie, wie man Team aufbaut und Leute motiviert und
Präsentationen baut.
Ja, genau, das wusste ich, aber danach hat dann keiner gefragt mehr. Ne? Und das einfach, Unternehmertum in Summe, glaube ich, habe ich jetzt nicht massiv unterschätzt, aber ich hätte gedacht, ich wüsste mehr. Und das ist halt, das war so meine Reise von Lito, dass man am Anfang so richtig floored ist und erstmal versteht, was es heißt, so das Unternehmen aufzubauen. Und das ist aber auch das, was für mich auszeichnet, das, was für mich irgendwie Spaß macht, das halt zu lernen, das zu verstehen, die Organisation mit aufzubauen. So, das macht mir großen Spaß.
Würdest du das Ganze wieder machen? Genauso, wenn du jetzt sozusagen nochmal zurückgehen könntest, vielleicht so, würdest du wieder genau in den Bereich reingehen?
Ja, ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Also ich finde den Bereich super spannend. Ich finde das Geschäftsmodell ein super spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube, hatte ich gerade erwähnt, da ist noch voll viel Musik drin, was irgendwie coole Produkte angeht. Auch neue Technologien, die von Partnern aufgebaut werden, die wir dann nutzen können. Also insofern würde ich auf jeden Fall nochmal das Gleiche so machen. Ein paar Sachen würde ich sicherlich anders machen auf dem Weg.
Aber das ist ja, glaube ich, immer so.
Ja, ist immer so. Aber im Nachhinein ist man dann immer schlauer. Aber ich glaube, was uns sehr geholfen hat, ist auch Mitarbeiter mit dazu zu nehmen, die halt eine gewisse Erfahrung mitbringen. Wir haben letztes Jahr Sven gewonnen bei uns als CMO, der ist von Shopify zu uns gekommen. Und wir haben eine super coole Head of Design, die echt Gas gibt, Charlotte. Und ich glaube, das bisschen vorher noch zu machen, hätte wahrscheinlich noch mal zu schnellerem Wachstum und ein bisschen weniger Pain geführt bei uns. Das nehme ich mit und ich habe, glaube ich, noch ein paar andere Sachen, die ich ein bisschen anders machen würde, aber in Summe würden wir schon, glaube ich, so machen, wie wir es bis dato gemacht haben. Hat ja auch bis dato gut funktioniert eigentlich.
Dann lass uns doch damit mal zur zweiten Frage überleiten, die wir im Podcast gerade stellen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Get rich or die trying.
Da habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber für mich gibt es nicht so den einen Ratschlag, den ich bekommen habe. Was ein sehr gutes Coaching war, ist von einem unserer Angel-Investoren, der auch ein E-Commerce-Business mit aufgebaut hat, was sehr groß ist und sehr gut funktioniert hat. Er hat einfach diese Umsatzbrille, dieses kontinuierliche Schauen auf Umsatz, Deckungsbeiträge und halt gucken, dass die Unit Economics funktionieren. Das hat er uns krass eingebläut. Und ich glaube, das war super wichtig, dass er das so gemacht hat. Ist nicht, dass wir jetzt irgendwie Umsätze sonst vernachlässigt hätten und so, aber in der Intensität, in der er das gefordert hat, dass wir das machen, ich glaube, so, das hat uns auf jeden Fall weit nach vorne gebracht. Genau, und das war eigentlich so diese Umsatzbrille zu haben und auch irgendwie Forecast zu machen, den Sommer kontinuierlich nicht zu überschätzen, dafür irgendwie das Q4 nicht zu unterschätzen. Das war super wichtig, dass wir das irgendwie so mitgegeben bekommen haben. Genau.
Aber ist es dann was, wovon ihr euch auch auf Tagesbasis abhängig macht? Oder also, dass du sagst, okay, wenn heute die Umsätze nicht sind wie geplant, dann stecke ich ihm den Kopf in den Sand und arbeite nicht mehr richtig, oder?
Nee, also nicht den Kopf in den Sand, aber wir gucken schon halt jeden Tag drauf, ne? Und dann versuchen wir zu verstehen, woran es gelegen hat, dass der Tag nicht so lief, wie wir den geplant haben, oder auch, dass der Tag so stark überplan lief, und dann halt dementsprechend mit den Segeln zu arbeiten oder halt die Anpassung vorzunehmen. Also wir gucken da wirklich jeden Tag drauf, gucken, dass auch jeder im Unternehmen jederzeit weiß, welche Marke an welchem Tag wie viel Umsatz gemacht hat, ob das irgendwie in Plan ist oder drunter drüber. Genau, also schon harter Fokus auf jeden Fall darauf.
Ja, okay.
Finde ich gut, neue fucking Numbers.
Ja.
Das glaube ich einfach immer wieder Kern, aber vor allem am Anfang blendet man es, glaube ich, ein bisschen aus.
Ja, du hast halt so viele Baustellen gleichzeitig, ne, gerade am Anfang. Und dann ist das irgendwie schon ein Thema, was man leicht vergessen kann. Also es ist natürlich Kern, ja, jedes Unternehmens, besonders im E-Commerce, aber man orientiert sich dann vielleicht an anderen Themen oder denkt, man müsste jetzt XY machen, dann wird in Zeitraum von ein paar Wochen wird der Umsatz dann schon kommen. Aber dieses kontinuierliche Fokussieren darauf und wirklich zu verstehen, woher die einzelnen Treiber kommen, das ist so das größte Learning, glaube ich. Aber es ist kein richtiger Ratschlag. Deswegen, ich habe jetzt nicht den einen Spruch, den ich für euch habe.
Aber wenn du sagst, know your fucking numbers, dann ist es auf jeden Fall, kannst du das Ratschlag, glaube ich, durchgehen lassen. Ja. Hey, sehr cool. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, vorbeizukommen.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Also auch nicht selbstverständlich, dass man, also mal wieder so eine Folge, wo sehr offen und transparent gesprochen wurde.
Ja?
Also cool, das viele Einblicke. Vielen Dank dafür. Ja. Nicht selbstverständlich. Vor allem irgendwie, wenn man irgendwie vielleicht nicht ganz bootstrapped ist, sage ich mal, muss man ja auch gucken, was man sagt. Deswegen immer wieder schön, wenn man es dann irgendwie hinbekommt, dass so viele Insights mit drin sind. Können, glaube ich, viele Leute was mitnehmen.
Ja.
Deswegen, ich würde sagen, wir gehen jetzt essen.
Ich habe eins noch, was ich loswerden wollte. Ich habe gesehen, dass ihr Trikotsponsor macht für den SGLT.
SGLT,
ja. Das habe ich gesehen. Herzlichen Glückwunsch zum Trikotsponsor.
Danke, vielen
Dank. Das fand ich sehr cool. Also vielleicht kriegen wir das auch nochmal hin mit Lito.
Vielleicht können wir mal ein Joint Venture machen.
Ja, finde ich cool.
Lito App Scale Sponsoring.
Ja.
Easy. Perfekt. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.
Hau rein.